Einfach machen heißt die Devise heute in diesem Podcast. Die beste Art, die Zukunft vorauszusehen, ist, sie selbst aktiv zu gestalten.
Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit von Ulrich Zimmermann. Als Jungunternehmer hat er seinen Handel verdreifacht und gleichzeitig für sich die Ein-Tage-Woche eingeführt. Raus aus dem Hamsterrad.
Zur persönlichen Freiheit eines Unternehmers gehört, sein Leben so zu gestalten und sein Unternehmen, wie man es selber gerne hätte.
Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist Ulrich Zimmermann seit 20 Jahren Wegbegleiter für Entscheider in kleinen und mittelständischen Unternehmen. In diesem Podcast wird er, wenn du willst, auch zu deinem Best Buddy auf deinem Weg zur persönlichen unternehmerischen Freiheit.
Einfach machen heißt die Devise heute in diesem Podcast. Und zu Gast habe ich heute einen jungen Unternehmer, der, naja, Wegebedarf hat er genug gehabt in seinem Leben.
Definitiv.
viele Kurven und Wege und am Ende über einfach machen tatsächlich sein Geschäftsmodell gefunden und ist damit erfolgreich unterwegs. Herzlich willkommen, Felix Bender, bei uns heute im Wegebedarf-Podcast.
Vielen Dank, es freut mich, hier zu sein.
Ja, ich fange mal gleich mit der direkten Frage an. Einfach machen. Scheint ja so eine Lebensphilosophie von dir zu sein. Erklär mal, einfach machen.
Ja, so einfach machen. Ich glaube, das reicht so ein bisschen zurück auf meine Kindheit. Ich habe früher meistens das gemacht, was ich wollte. Ist dementsprechend manchmal gut angekommen, manchmal auch nicht, weil man natürlich, wenn man seinen eigenen Weg folgt, auch meistens aneckt. Und dementsprechend hat sich das so ein bisschen mal wie eine Achterbahnfahrt mal mehr, mal weniger durchgezogen. Früher wusste ich nicht, was ich machen wollte und habe dann einfach mal gedacht, hey, ich kann gut mit Kindern, mache ich doch Erzieherausbildung. Mhm. So, das habe ich dann gemacht und ich wusste aber innerlich schon immer, dass ich irgendwie was anderes noch machen wollte, weil es war für mich nie die Endstation und kam dann durch einen kleinen Umweg als Erzieher über meine beste Freundin zu einem Studium und zu einem Praktikum und so hat es quasi dann alles angefangen und ich habe dann einfach mal gemacht. Job gekündigt, eingestiegen bei dem Unternehmen und so ging quasi die ganze Reise los.
Du hast ja gesagt, manchmal eckt man an. Ist ja auch eine Grundsatzentscheidung, zu sagen, passe ich mich dem Mainstream an oder tue ich das, was ich will und eck damit an, aber trage dann auch die Konsequenzen und ziehe es dann einfach durch.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also früher würde ich mich als klassischen Mainstreamer bezeichnen in der Schulzeit. Und habe aber festgestellt, dass das auf Dauer einfach nicht das ist, was mich glücklich macht oder welche Freiheit ich quasi gerne haben möchte. Und ecke natürlich öfters mal an, also gerade im familiären Umkreis haben viele nicht verstanden, warum möchtest du dich selbstständig machen? Warum tust du das? Du hast doch einen guten Job, der ist sicher. Mhm. Du kannst doch da, das macht dir Spaß. Und ich habe gesagt so, ja, ihr habt alle recht, es macht mir Spaß. Aber ich habe auch einfach mal Lust, was Neues zu machen. Und möchte einfach mich weiterentwickeln persönlich und halt nicht stagnieren. Und ich glaube, diese persönliche Weiterentwicklung oder dieses Nicht-Stagnieren ist etwas, was mich da ganz spezifisch jetzt gerade auch so die letzten 4 Jahre einfach auch vorangetrieben hat, weil ich, sage ich mal, so für mich die gewisse Grunderfahrung gesammelt habe und dadurch quasi jetzt mehr und mehr weiß, was ich machen möchte eigentlich.
Der Podcast heißt ja nicht umsonst Wegebedarf. Wenn man jung lernt, was gescheit ist, mach was Sicheres, weißt du, was du hast. Entsteht ja nicht viel Wegebedarf im Thema, ich würde gerne mal was anderes machen oder ich würde gerne was Neues wagen oder ich würde mich gerne ausprobieren, an die Grenzen gehen. Da entsteht natürlich eher was Neues. Wir können ja mal von hinten rum gucken, weil du bist ja insofern auch doppelt faszinierend als Geschichte, als unternehmerische Geschichte, weil was du jetzt gerade machst, ist ja sehr unüblich, sehr nischenorientiert, nämlich sehr hochwertige Tische aus Altholz oder andersrum, sehr hochwertiges, nachhaltiges Interieur. Aber einer der wesentlichen Dinge, die wahrscheinlich unsere Hörer sofort verstehen, ist Tische aus Altholz, die sehr viel Geld kosten. Ich glaube, dem muss man doch ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen geben, damit die das verstehen. Wie muss man sich das vorstellen, so nachhaltiges Interieur und Tische aus Altholz?
Wegebedarf, der Podcast. Spurensuche.
also es hat im Prinzip mehr angefangen, dass ich damals ein Praktikum hatte bei der Firma About Stein, die im Prinzip Altholztische quasi gemacht haben. Und mich hat das Thematik Holz einfach sofort fasziniert. Bin dann da über die Messe gelaufen und stand ein Schild damit, nicht berühren. Was macht Felix? Er berührt es einfach. Und ja, dann kam ich weiter, dann stand nochmal so Tische und was mache ich? Natürlich wieder, weil es einfach so ein Bedürfnis einfach war, das einfach mal zu berühren und einfach zu gucken, okay, wie fühlt sich das an und was macht es mit mir? Und dadurch sind wir mit dem Inner oder ich mit dem Inner relativ schnell ins Gespräch gekommen und das hat menschlich sehr gut gepasst und dann haben wir gesagt, komm, machen wir doch einfach mal zusammen. Und ich habe das dann ausprobiert und bin dann so Stück für Stück da reingekommen und da reingewachsen.
Einfach machen.
Einfach machen, genau. Und dann hieß es so, Felix, hier mach einfach mal. Hier hast du einen LKW voll mit 10 Tischen, fahr mal auf die Messe nach München, bau da alles auf, das ist der Kontakt und ja, guck einfach mal. Und genau. Und ja, und dann bin ich da auf die Messe und dann wurde ich gefragt, ja, was machst du denn da? Und ich so, ich bin nur hier, weil ich die Produkte geil finde. So, ich hatte da weder ein Anstellungsverhältnis noch sonst was. Ich habe einfach Bock gehabt, mit den Tischen zu arbeiten und mit der Firma. Und dann kamen natürlich auch die Fragen, ja, warum macht man das oder warum
Tisch aus Altholz?
Warum Tisch aus Altholz? Und wir wollten halt, sag ich mal, einen gewissen Input, sag ich mal, auf die nächste Generation auch haben, weil durch den Umbau der Häuser einfach viele alte Balken, sag ich mal, da sind. Das Holz ist da, das hat eine sehr gute Qualität. Es ist, sag ich mal, natürlich abgelagert, weil früher konnte man noch nicht kammertrocknen. Dementsprechend ist die Qualität sehr gut. Man hat sehr große Stücke und man hat halt eine besonders schöne Haptik und Optik bei den Tischen, weil durch dieses Leben hat es ganz individuelle Risse, Farbgebungen, durch die Sonneneinstrahlung verfärbt sich das und das fasziniert mich und auch die Kunden.
Also der Tisch hat eine Geschichte.
Der Tisch hat dann auch noch eine Geschichte.
Der war ein Baum, der war ein Haus und jetzt wird er ein
Tisch. Genau, oder er war ein Güterzug zum Beispiel aus Südfrankreich, da haben wir ehemalige Böden, wo man dann richtig sieht, wo die Schrauben im Tisch verankert waren, die sind dunkler, weil das Eisen sich halt im Prinzip durch die Jahre der Nutzung im Prinzip.
Das bleibt auch drin.
Genau, das bleibt auch drin und da hat man wirklich so schwarze Löcher in seinem Tisch drin. Und sowas kann man nicht künstlich nachmachen. Und das ist einfach so diese Faszination dafür und auch, sag ich mal, was zu schaffen, was dann halt für Generationen auch einfach besteht. Das heißt, wenn ich selber an meine Möbelgeschichte zurückdenke, klar, meine ersten WG-Wohnung hatte ich auch einen Ikea-Tisch und einen Packschrank. Wer hatte das nicht, gell? Weil man dann auch einfach, man hatte auch nicht das Geld. Also ich hatte jetzt keine 5.000 Euro, um mir einen Maßschrank machen zu lassen. Und dementsprechend hatte man die Produkte dann auch. Aber ich habe halt festgestellt, diesen Tisch, den ich da habe, der war halt nach 3 Jahren durch. So, und dann war ich im Ausland unterwegs und kam wieder. Und dann hatte ich, bevor ich schon noch bei der Firma angefangen hatte, die Möglichkeit, die Kirchenbalken zu bekommen. Das waren alte Kirchenbalken von der Kirche, wo ich gearbeitet habe. Genau, vom Dachstuhl, die wurde saniert und ich kann ich ein paar haben. Und so habe ich mir dann gesagt, okay, dann baue ich mir lieber selber Tische und habe dann bei meinem Papa in der Garage die ersten Tische gebaut. Das war schon 2 Jahre oder 3 Jahre, bevor ich dann quasi bei Bautstein.
Ja, so ein Balken ist ja so breit, oder?
Das genau, die sind so 15, 20 Zentimeter, ja. Da hast du so 3, 4 Stück, habe dann eine Zimmerei gehabt, die hat mir das abgehobelt, aufgesägt und so habe ich dann 2 Tische gebaut und ein Bett. Benutze ich heute noch, immer noch 6 Jahre später. Und da habe ich meine ersten Erfahrungen mit dem Tischler-Sein gesammelt.
Das ist ja, also vielleicht ist es ja etwas zu sozialromantisch, aber der Balken war ja schon älter, bevor der in die Kirche kam.
Richtig.
Also da ist so ein Baum, der war, keine Ahnung, 100 Jahre, 80, 120, irgendwie sowas.
Mit Sicherheit.
Bevor der gefällt wird. Und dann war der jetzt wie lange in der Kirche? Sicher auch in 100 Jahre?
Ja, also der war bestimmt schätzungsweise 70, 80 Jahre bestimmt auch da als Dachstuhl. So.
Genau, und jetzt hat er noch mal ein paar Generationen, wo der, weil er zu wertig ist, auch wahrscheinlich nie weggeschmissen wird.
Richtig.
Wäre dann schade.
Genau.
Was ich ja cool fand, war die Geschichte von dieser 350 Jahre alten Eiche. Die ist, glaube ich, auch erzählenswert. Weil so ein alter Baum und so ein Riesentisch, da wird ja dann 4 Meter mal.
Ja, es ist 3,70 Meter oder so auf 1,80 Meter in der größten Stelle.
Das ist aus einem Stück,
genau. Also das ist im Prinzip so im Laufe der letzten 2 Jahre dann entstanden, dass man über Instagram Jungs kennengelernt hat, die im Prinzip die gleichen Ansichten hatten von Thema Nachhaltigkeit, weil für mich war immer klar, ich möchte kein Frischholz verwenden, weil ich im Prinzip die Umwelt möglichst wenig belasten möchte. Mhm. Das war so die Idee dahinter, auch mit dem Altholz. Und dann habe ich die Jungs kennengelernt und die haben gesagt, hey, wir arbeiten als Baumpfleger auf der Schwäbischen Alb und habe ich gesagt, ja cool, was macht er denn so? Ja, wir haben uns spezialisiert darauf, so besonders große Bäume zu sammeln. Und da hat er Bock drauf. Aber wir fällen die halt nur, wenn die gefällt werden müssen. Das heißt, den Baum, den sie da gefällt haben, 350 Jahre alte Eiche, stand auf dem Gelände des Kurfürsten von Warstein, ist quasi seit, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten unter Naturschutz gestanden, wegen der Größe, wegen den Emotionen, war aber auch schon abgestorben. Also der Baum hat nicht mehr gelebt in dem Sinne, und durfte aber trotzdem nicht gefällt werden, weil er eben unter Naturschutz stand. Und dann haben sie quasi einen Blitzschlag gehabt bei dem Baum. Und aufgrund dieses Blitzschlags war der Baum einschutzgefährdet. Und erst dann durften sie ihn fällen. Und
der muss natürlich zuschlagen.
Und dann hat natürlich der David, der da federführend das Ganze macht, all sein Wissen und seine Haut reingesteckt und ist da hingefahren und gesagt, du, pass auf, wir wollen den haben, wir möchten das dokumentieren. Hat mir dann noch die Bilder ganz Ganze geschickt und hat quasi auch die komplette Doku, quasi wo der Baum stand, wem er gehört hat, Naturschutz quasi auch bildlich dokumentiert schon. Und da wird es dann quasi zwei exklusive Tische draus geben, die jetzt aber erstmal natürlich nochmal natürlich ein bisschen nachtrocknen, dass man sie im Prinzip verarbeiten kann. Und das ist so eines der Projekte oder der Konzepte, die sich so dann im Laufe der letzten zwei Jahre einfach auch entwickelt haben.
Einfach machen. Jetzt einfach mal auf die Schwäbische Alb oder nach Warstein fahren.
Genau.
Ist ja nicht Schwäbische Alb. Also da hinfahren und mal wie viel Tonnen Baum einsammeln?
Ach, das waren bestimmt 2 bis 3 Tonnen Baum.
Die holt man ja nicht gerade im Kofferraum. Also ja. Das muss man schon ernst meinen.
Genau, absolut. Also ich meine, ich bin froh, dass der David das da alles gemacht hat. Und dann habe ich ja gesagt, okay, gut, ich beteilige mich dann natürlich dran. Das muss natürlich auch bezahlt werden. Alle Leute haben gesagt, warum gibst du so viel Geld für ein Stück Holz aus? Aber ich habe gesagt so, ja, aber ich glaube, dass das in Zukunft einfach zum einen überdauert es mich wahrscheinlich sicherlich.
Ganz bestimmt.
Und es wird so ein Baum, der so unique und so einzigartig ist, dass fast nicht zu toppen ist. Weil man im Prinzip die komplette Story hat, wo er aufgewachsen ist, bis hin zu, wo er dann quasi
schlussendlich. Die ist ja jetzt an einem Stück, also das ist ja nicht geleimt.
Genau, das ist
3,70 Meter mal 1,80 oder whatever. Ja. Das ist ja jetzt quasi das größte Stück, was man aus dem Baum gerade rausschneiden konnte.
Richtig.
Kann das... Wer kann das? So normale Sägerei?
Normale Sägerei?
Sägewerk nicht.
Nee, normales Sägewerk nicht. Die gehen im Prinzip so bis 1,30, 1,35 können die das im Normalfall sägen. Die mussten extra nach Gießen hochfahren, weil es da ein extra Sägewerk gibt, die bis 2 Meter aufsägen können. Und dementsprechend mussten sie halt den wieder auf den Baumstamm, auf den LKW verladen, wieder nach Gießen hochfahren, den dort aufsägen lassen und dann auf gut Glück gucken, was da rauskommt. Und ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Stamm war oder der Nussbaum, der große, den wir haben. Aber bei einem ist dann plötzlich ein Betonklumpen rausgekommen. Das heißt, da hatte irgendeiner mal einen Betonklotz aufbetoniert, weil er gedacht hat, das ist toll oder...
Er freut sich die Säge.
Er freut sich die Säge und dann war halt mal schnell so ein Sägeblatt kaputt. Dann musste er das mit dem Meißel quasi raushämmern, um dort quasi weitersägen zu können.
Was kostet ein Sägeblatt?
Also 3.000-4.000 Euro schon.
Das ist ein cooles Ding. Was kostet denn so ein Tisch, wenn er fertig ist? Weil das ist ja auch schon sehr exklusiv.
So ein Tisch ist dann im Prinzip je nachdem, was für ein Gestell oder was für einen Wunsch man auch hat von der Verarbeitung her, startet der Größenordnung bei ungefähr 25.000 Euro.
Für einen Tisch?
Für einen Tisch, genau. Und geht dann, je nach Größenordnung, kann bis zu 6-stellig auch hochgehen.
Da muss man schwer entschlossen sein.
Absolut.
Was für Menschen kaufen denn so teure Tische? Oder welche Unternehmen?
Unternehmen, ja, es sind wirklich meistens Unternehmen, Besprechungstische oder für Villen, die gebaut werden. Da sind so 4-Meter-Tische relativ common, sage ich mal. Also das ist so das meistverkaufte in großen Villen, weil man einfach viele Leute dran kriegt. Und meistens sind es dann Geschäftsführer, die das für sich privat, für den Neubau kaufen oder halt als Besprechungsraum für das Unternehmen.
Das muss man sich ja schon mal reinziehen. 5- bis 6-stellig Geld für einen Tisch.
Ja.
Ich meine, bei einem anderen Leuten ein Haus und keine Ahnung. Ich finde es ja insofern ja doppelt cool, weil das ist ja keine Geschäftsidee, die man so auf dem Reißblatt entwickeln kann, wo man sagt, da mache ich einen Businessplan und verkaufe ich Tische, sondern wir haben ja gesagt, einfach machen. Das hat sich ja entwickelt.
Richtig.
Und deswegen finde ich es also doppelt faszinierend zu sagen, wenn man mal, wie hieß das Buch, Folge den Zeichen von Paulo Coelho, wenn man dann einfach der Spurwegebedarf folgt und am Ende kommt ein Geschäftsmodell raus, so nachhaltige Einzelstücke und offensichtlich kannst du ja gut davon leben.
Noch nicht ganz, also ich könnte natürlich davon leben. Für mich ist aber wichtig, dass jetzt die Unternehmung an sich jetzt erstmal läuft. Das heißt im Prinzip das ganze Geld, was ich aktuell einnehme, geht im Prinzip direkt wieder in neue Produkte, in tolle Hölzer, in
Nussbaum.
In den Nussbaum zum Beispiel. Oder jetzt ein 8 Meter Eichenstamm durchgängig, so den ich, der jetzt dann reinkam. Da sind wir dann schon bei Plattenpreisen, wo du sagst, okay, zahle ich mir ein Jahr Gehalt aus oder kaufe ich mir eine Platte von dem 8-Meter-Stamm? So in der Größenordnung. Und das sind natürlich dann Entscheidungen, wo man sagt, okay.
Wir kaufen die Platte.
Wir kaufen die Platte, klar. Warum
auch? Welche andere Entscheidung könnte man denn da treffen?
Richtig, das ist immer wie bei der Johanna vorhin, die hat einfach gesagt, ja, man muss schnell Entscheidungen treffen. Und ja. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist.
Das ist keine Massenware, den gibt es jetzt oder nicht mehr.
Richtig, den gibt es jetzt und kann sein, dass man in 2 Jahren wieder einen findet, kann sein, dass du erst in 20 Jahren wieder einen findest oder nie wieder, weil weg. Find mal Bäume, die 250 Jahre wachsen heutzutage. Das gibt's ja nicht mehr. Also
nee.
Ist ja alles strikt reguliert und wenn der 20, 30 Jahre alt ist, wird er gefällt und wird neu gepflanzt.
Geerntet,
ja. Oder geerntet oder wie auch immer.
Ja, ja, dann, ja, klar. Ja. Aber das ist natürlich in der Bewirtschaftung, du findest keine Bäume mehr, die so alt sind.
Richtig.
Das kann sich keiner mehr leisten. Also Förster haben ja schon den faszinierenden Beruf, dass die immer was für die übernächste Generation tun müssen, weil dann sind die schon in Rente oder mindestens die nächste Generation. Ja. Das finde ich schon sehr sportlich als Beruf, weil eigentlich will man ja sehen, was man geschafft
absolut.
Hat. Aber dann so einen Baum zu finden, der mehrere hundert Jahre alt ist und wachsen darf, ein 8-Meter Stamm, das ist ein Wort.
Absolut, das ist definitiv, also ich kann mir es auch gar nicht vorstellen, wie dick das Ding ist, bis ich es dann quasi sehe. Ich kriege dann auch quasi erstmal nur die Bilder und sage, da kommt was rein. Ich so, wow, Respekt.
Ja, das ist ja auch jetzt unternehmerische Entscheidung zu sagen, ich bleibe in der Nische und baue da drum rum und finde meine Kundschaft. Wäre ja auch so ein Punkt Wegebedarf. Wir reden ja hier von Unternehmer zu Unternehmer. Wie kommst du dann an Unternehmer, die mal locker 5- oder 6-stellig Geld für ich kaufe da mal einen Tisch ausgeben?
Also
die sind ja nicht auch so um die Ecke. Die findest du nicht.
Das ist so richtig.
Geradeaus, ja, oder?
Das ist richtig. Also ich glaube, zum einen ist es das jahrelange Netzwerkaufbau, was ich ja sehr wichtig erachte, dass man einfach sich die Kontakte aufbaut, dass man einfach mit Geschäftspartnern oder mit anderen Geschäftsführern austauscht oder auch mit leitenden Angestellten, die einfach da eine gewisse Erfahrung haben, die einfach sagen, okay, hey, gibt's da vielleicht in Zukunft einen Bedarf? Dass man so eigentlich auch mal in die Zukunft plant, weil viele Projekte laufen schon seit 1, 2 Jahren oder sind, sage ich mal, in der Geburtsstunde quasi schon mit dabei in der Planung und das entwickelt sich quasi dann auch mit dem Kunden so ein bisschen. Und zum anderen natürlich die Empfehlung, wenn du mal so ein paar Stämme verkauft hast, dann kommt auch, ist die Begeisterung bei den Freunden der Inhaber extrem groß. Und ein witziges Beispiel, also früher haben wir viel über Messe gemacht, das hat jetzt die letzten 2 Jahre stagniert. Jetzt wechselt es in Richtung Plattformgeschäft, sage ich mal, mehr so eine Mischung aus Individualität und dem klassischen Retail. Und ich hatte eine Begegnung mit einem, ich glaube ein Schweizer war es, in Dornbirn unten. Und da hatten wir eine Mooreiche, 8000 Jahre alt.
8000?
Bis zu 8000 Jahre alt. Also die war durchgängig schwarz gefärbt. Mhm. Konnte man im Prinzip in der Mitte aufsägen und sie wäre genauso schwarz innen drin gewesen. Und so Stämme sind von den 100% Mooreichen 1%, die man findet. Und den Tisch hat man damals, der ist nicht groß, der ist 2 Meter auf 95 gewesen.
Das ist echt ein kleiner
eigentlich Tisch. Ein kleiner Esstisch, so normal, was bei mir rumsteht zu Hause.
Normale Größe.
Und den haben wir damals für 25.000 angepriesen. So, weil wir gesagt haben, okay, das ist einfach das Filetstück aus dem Stamm. Man weiß auch nicht, ist es ein guter Stamm, ist der innen verfault oder ist er, ja,
weiß gut, man
weiß man nicht. Und
muss man aufschneiden, klar.
Richtig, und dann kam er und dann kommen wir ins Gespräch, man sagt, ja, cooler Tisch und was ist das und woher habt ihr das und kommst ins Gespräch. Und so, ja, finde ich ganz cool, würde ich gerne haben. Und ich so, ja, was kostet das? Und ich so, ja, 25. Und so, okay, weiß ich jetzt nicht. Und ich so, wo ist das Problem? Oder ist zu viel, zu wenig? Ich meine so, also, ich würde den schon gerne haben, aber der Preis ist zu günstig. Ich so, okay. Und wieso? Ja, mein Kumpel hatte einen Tisch für 60 und der andere für 85. Und dann habe ich gesagt, irgendwas dazwischen könnte ich nehmen, ne? Aber alles unter 60 geht halt nicht. Und ich sagte mir so, okay.
Jungs halt.
Es gibt halt doch Menschen, die das ausgeben möchten oder wollen, weil sie diese Besonderheit haben oder diese Exklusivität einfach haben wollen. Und wenn das Ganze auch noch nachhaltig geht, umso besser.
Ist nicht meine Liga, aber alles gut. Ich finde die Story gut.
Ja, also ich glaube, es verdeutlicht, dass es definitiv Kundschaft dafür gibt. Aber wie du sagst, man muss eben die Kundschaft dafür finden.
Ich habe auch einen netten Tisch, der ist 2,50 Meter mal einen Meter ein bisschen passen. Ja, 8 bis 10 Leute dran. Und ich habe lange gehadert, nee, so lange nicht, eine Woche. Dann gebe ich 1200 Euro für eine Eichenmassivplatte aus.
Ja.
Und die hat ein Schreiner meines Vertrauens, wie heißt es, also der macht einfach einen guten Job.
Ja.
Und die ist alleine, wenn das Dranlangen, mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, weil ich ein paar Jahre habe, aber so, das ist schon geil.
absolut.
Also ich keine Ahnung, was das hat, aber das ist einfach irgendwie, und das kann ich mir bei so einem Tisch, aber der hat nicht meine Kragenweite. Das kann ich, also
es fasziniert einfach ja, so, genau. Es fasziniert Menschen und alles, was groß und besonders ist, das hat so einen Charme und so einen Flair. Und ich glaube, das ist da definitiv, ja.
Ist ein Unikat.
Ein Unikat ist und das schätzen viele einfach auch.
Ja, unternehmerisch gesehen ist es ja eine spannende Herausforderung. wenn wir reden über Wegebedarf und persönliche Freiheit und leichter, menschlicher, nachhaltiger machen, das ist ja ein besonderes Geschäftsmodell. Was sind denn da so noch die Ecken und Kanten in deinem Geschäftsmodell? Weil zum einen hast du ja eben gesagt, kaufe ich jetzt den Nussbaum oder zahle ich mir ein Gehalt aus? Das ist ja schon mal auch so ein Ding. Gibt es andere Challenges, die in diesem Geschäftsmodell dann auf dich warten?
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Absolut, also es ist ja die Kombination aus einem gewissen individuellen Standardfaktor, sage ich mal. Ein Tisch, wie du jetzt hast, 2,50 auf einen Meter, das ist relativ beliebt. Ja. Es gibt Leute, die gehen online und kaufen sich das auch für 3.000, 4.000 Euro. Und dann hast du den Spagat zu dieser Exklusivität oder zu dem 100% Individualanfertigung, wo dann der Tisch mal 8 kosten kann oder 15, je nachdem, was der Kunde im Prinzip dann haben möchte. Und ich glaube, da so ein bisschen hat man so ein bisschen zwei Kundenkreise. Man hat einmal den klassischen, sag ich mal, gehobenen Endkunden, der einfach was Wertiges, Nachhaltiges, Designorientiertes haben möchte. Und du hast, sag ich mal, die individuellen Kunden, die diese Exklusivität schätzen. Aber trotzdem ist die Qualität bei beiden Produkten, egal welches du erwirbst, muss einfach oben sein. Und da wird auch nichts, also da kann man auch nicht dran feilen, weil das ist eines der Produktmerkmale einfach.
Mhm. Jetzt sagen ja viele Leute, ja, ich kann ja den Beruf nicht machen, das habe ich ja nicht gelernt. Jetzt ist es ja kein wirklicher Lehrberuf. Einfach machen, wie geht das?
Ja, also im Prinzip die Entscheidung zu treffen, okay, ich kündige meinen festen Job unbefristet 100% und mache etwas ganz anderes, wo ich keine Ahnung von habe eigentlich. 100%
Unsicherheit.
100% Unsicherheit in einem Startup, wo man nicht weiß, gibt es in 2 Jahren noch oder nicht. Aber ich habe einfach dran geglaubt und habe dann gesagt, hey, wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es, glaube ich, nie. Also ich glaube,
die Wahrscheinlichkeit ist 100, ja.
Die Wahrscheinlichkeit ist da gegeben, dass es im Prinzip in 5 oder in 10 Jahren würde ich es wahrscheinlich nicht mehr machen. Und ich habe einfach dann gesagt, okay, ich muss einfach meiner Nase folgen und einfach das machen, was mich auch glücklich macht. Und auch wenn man dann 80 Stunden die Woche gearbeitet hat oder wenn man 40 Messen gemacht hat in einem Jahr und im Prinzip so gut wie nie zu Hause war, aber die Erfahrungen, die man gesammelt hat, die sind einfach unbezahlbar. Und die Erfahrungen, die ich sammeln durfte, sind so wichtig und so unglaublich hilfreich für die Zukunft, dass ich da sehr dankbar bin, dass ich die machen durfte. Und auch dann dieser Schritt, sag ich mal, das eine war noch so ein bisschen behütet im Rahmen der Firma und dann so nach 2, 3 Jahren zu sagen, okay, Leute, ich finde immer noch geil, was ihr macht, aber ich muss da ein bisschen meinem eigenen Weg folgen. Und dann auch die Entscheidung, wirklich zu sagen, okay, ich mache es jetzt komplett alleine als Selbstständiger oder als Unternehmen und baue es so auf, wie ich mir es vorstelle, hat dann auch noch mal ein paar Monate gedauert, bis ich dann wirklich den Entschluss gefasst habe, das Ganze dann, sag ich mal, auch umzusetzen. Und seitdem ich diesen Weg beschritten bin, merke ich nochmal einen ganz extremen Sprung bei meiner Persönlichkeit, weil ich einfach durch dieses selber tun, selber verantwortlich sein dafür, einfach eine ganz andere Sichtweise gekriegt habe. Also die letzten 2 Jahre haben mich da nochmal extrem geprägt und waren, glaube ich, so für mich jetzt die wichtigsten in meinem Leben, weil ich, sage ich mal, die Erfahrungen, die ich vorher hatte, gemacht habe im Job, im klassischen Angestelltensein, in dem Startup, das kombiniert und dann quasi so ein bisschen meinen Weg zu verfolgen.
Das ist ein gutes Beispiel für das Thema Wegebedarf und so dem Ding folgen. Die Unterscheidung zwischen ich bin erfolgreich oder ich habe eine Erfüllung, kann man ja durchaus mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab keinen Businessplan, oder?
Es gab einen Businessplan, nachdem ich ein Jahr selbstständig war.
Hinterher aufgeschrieben, gut.
Weil ich dann dachte so, okay, ich brauche jetzt für die Bank was. Das hat dann auch so ein paar Versuche gedauert, hat sich dann jetzt für knapp ein Jahr gezogen mit verschiedenen Entwürfen. Hat unglaublich viel Zeit gekostet.
Aber nichts gebracht, oder doch?
Werden wir jetzt sehen. Also jetzt so die Erweiterungsfinanzierung, sagen wir es mal so, ist jetzt gerade in Bearbeitung. Von daher werden wir da jetzt sehen, ob es was gebracht hat, die Stundenzeit, das Geld, was es gekostet hat. Mein Geld natürlich, was ich auch investiert habe, im Prinzip mein privates Geld, weil ich gesagt habe, okay, was bringt mir das auf dem Konto? Ich möchte lieber einen coolen Laden haben, ich möchte Leute begeistern und dafür braucht man einfach was zum Zeigen. Das ist nicht über Instagram, Facebook oder was auch immer. Das kann sie dann nicht so rüberbringen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, jeder, mit dem ich spreche, dem kann ich noch so viel erzählen. Wenn er nicht da war und das mal gefühlt hat und gesehen hat und diesen Flair einfach bekommen hat, verstehen Sie es nicht 100%.
Ist nicht wirklich ein Online-Business.
Ist nicht wirklich.
Optisch, oder?
Richtig.
Und Seelen, schmecken, fühlen.
Und es kommt auch eigentlich fast jeder Kunde, also bis auf Kunden, die Produkte schon haben von uns, kommen eigentlich auch in den Laden zuerst und gucken sich das erstmal an.
Das ist in Karlsruhe.
In Karlsruhe aktuell, genau. Und da sind wir natürlich dann auch am Gucken, dass wir natürlich noch weitere Standorte, sage ich mal, haben, mit den Partnern oder mit dem Unternehmer zusammen, weil wer so einen geilen Tisch bei sich dann stehen hat, der freut sich natürlich auch, wenn da vielleicht mal jemand vorbeikommt und sagt, hey, cooler Tisch. Und einfach so diesen Erfahrungsaustausch von Kunde zu Kunde dann auch einfach
hat. Also wirklich bei den Leuten daheim einen Tisch angucken. Also
zum Beispiel.
Der erweiterte Showroom.
So ein bisschen der weitere Showroom, so ein bisschen Shop-in-Shop-System mäßig, weil klassischer Retail wird es mit gewissen Produkten wahrscheinlich geben. Aber ich glaube, so dieses Gesamtkonzept, wenn man das wirklich dann in echt sieht und dann auch wirklich, wie es bei jemandem zu Hause aussieht oder auch bei einem Unternehmen. Es muss ja nicht unbedingt die Privatperson zu Hause sein, es kann ja auch ein Unternehmen sein, die sich da eine Wohlfühlecke einrichten oder denen Mitarbeiter Zufriedenheitsraum einrichten wollen oder eine Wohlfühloase. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, da im Unternehmen sehr viel zu machen, auch für die Mitarbeiter natürlich langfristig, dass sie sagen, okay, ey, ich komme gerne ins Büro, eigentlich möchte ich gar nicht zu Hause arbeiten, weil ein Büro ist viel cooler. Und das ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man sagt, okay, man hilft quasi den Unternehmen, nicht einfach nur mit Möbeln, sondern man baut ihnen ein Konzept, wie wenn das Konzept quasi die Philosophie ist, mit dem Unternehmen zusammen und guckt quasi auf die Bedürfnisse des Unternehmens und wie man es dann im Prinzip bei denen einbauen kann. Und da gibt es dann ganz individuelle Lösungsvorschläge, wie man da auch den Kunden in gewisser Weise beteiligen kann für Mitarbeiter, Bonusprogramme etc. Also da sind wir schon viel am Überlegen.
Spannend. Und Also ich meine, bei Town & Country, die machen ja sehr, sehr viele Häuser, ist es, glaube ich, so, dass es zum Konzept gehört, dass die je nach Bauphase andere Leute einladen in der Planungsphase, in der Rohbauphase, in der Fertigstellungsphase und meine ich, im Kopf zu haben, dass der Jürgen Davo heißt, der kommt auch aus der EKS-Strategie-Schiene, sehr, sehr erfolgreich, dass der da auch über die Empfehlungen aus der Erfahrung. So Haus bauen ist ja auch eine Entscheidung, die
absolut.
Gerade wenn die Zielgruppe ist, die Leute, die sich eigentlich kein Haus leisten könnten, sondern zur Miete. Und das ist ja genau das Segment, wo die Häuser reinbauen.
Ja.
Und da darf natürlich nichts schief gehen. Umso wichtiger ist, dass da der Erfahrungsaustausch läuft, alles ist safe und da kommen genügend Leute gucken, dass alles. Also das wäre sicher ähnlich von der Idee in einem anderen Level zu gucken, wie kann man das über die Empfehlungsschiene gut hinkriegen.
Absolut. Also Empfehlungen sind, glaube ich, heutzutage eines der wichtigsten Punkte für ein Unternehmen. Man freut sich dann natürlich umso mehr, wenn Leute anrufen, hey, ich habe einen Tisch bei dir von da und da gesehen und ich möchte jetzt gerne auch einen haben. Und
das ist die Auszeichnung.
Genau, das ist dann so, dass gerade letzte Woche passiert und das hat mich dann einfach gefreut, dass ich da so einen Eindruck hinterlassen konnte.
Das ist cool.
Und das, was du sagst mit den Townhouse Country, glaube ich.
Town & Country.
Town & Country kann ich gut nachempfinden, weil es gibt viele Kunden oder auch von früher, die im Prinzip damals gesagt haben, hey, ich möchte ein Haus bauen in ein, zwei Jahren oder ich suche noch ein Grundstück oder ich habe ein Grundstück, aber das Bauphase dauert einfach noch. Und es gab dann auch schon viele Kunden, die schon während der Planungsphase quasi angefangen haben, gewisse Produkte mit einzuplanen. So einen Tisch zum Beispiel. Die haben gesagt, okay, wir planen jetzt, wir wollen so einen großen Tisch haben und wir planen unser Wohnzimmer da drum rum. Und die Küche bauen wir quasi auch so mit ein. Und da sehe ich schon, dass viele gerade bei Produkt Tisch und Stühle, was ja ein sehr essentielles Möbelstück ist für viele, weil es einfach mittlerweile der Dreh- und Angelpunkt der Familie auch einfach ist, diesen dann quasi frühzeitig zu implementieren. Und dann natürlich auch zu sagen, okay, hey, wir legen ein bisschen mehr Geld hin und haben dann wirklich genau den Tisch, den wir haben wollen. Und der gefällt uns so gut, dass wir den für die nächsten 50 Jahre haben.
Da bin ich immer gespannt, wenn die das in die Baufinanzierung mit einbauen.
Gab es auch schon den einen oder anderen Kunden, der gesagt hat, er plant das schon mit ein im Küchenbudget, dass er sagt, okay, da ist dann noch ein Tisch für 4.000, 5.000 Euro mit dabei.
Wobei, das ist ja jetzt noch unauffällig, das fast. Ist natürlich auch schon sehr advanced, aber
ja.
ist nicht nebenbei, aber durchaus sportlich.
Richtig.
Wäre eine interessante Argumentation, dass der Tisch ja dann auch die nächsten 100 Jahre hält und möglicherweise auch seinen Wert steigert, weil das ist ja ein Unikat.
Absolut.
Das wird ja nicht passen. Wie viele schlaflose Nächte gab es auf dem Weg zu deiner aktuellen Tätigkeit?
Wegebedarf, der Podcast. Auf ein Wort.
Gute Frage. Ich glaube, so 3-4 gab es schon. Aber meistens war ich so kaputt, dass ich einfach dann tot ins Bett gefallen bin. Also es war eher so das Gegenteil.
Also gesund müde, das ist okay.
Gesund müde quasi, ja. So. Und ist dann eher so, ah, gehen wir jetzt noch aus? Und ich so, ich versuch's. Halbe Stunde später, 10.30 Uhr, ich so, okay, nee.
Zack. Funktioniert weil nicht. Ich frage die Frage deswegen, weil wenn wir jetzt mal subsumieren zu sagen, gelernt hast du nicht, reingekommen bist du per Zufall,
ja.
Hast einfach gemacht, vom eigentlich wollten mich Kinder beschäftigen, jetzt sind wir aber bei Altholzmöbeln, also da gab es jetzt, da könnten wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen ausholen, mehrere Ecken, Wegebedarf, Kreuzungen, wo man sich immer wieder hätte neu entscheiden können und am Ende hast du ja jetzt ein Business, was dich erfüllt und ohne Businessplan gestartet, einfach der Intuition gefolgt zu sagen, ist ein gutes Gefühl, hätte ich gerne, fühlt sich gut an. Das dürfte ja den ein oder anderen Unternehmer ein wenig positiv überraschen. Ist das ein Konzept? Und auf der anderen Seite werden es wahrscheinlich viele so gemacht haben und ein Stück weit Mut, wollen wir ja mit dem Podcast auch schaffen, zu sagen, so einfach machen.
Ja, ich glaube, dass das, also Podcast ist, glaube ich, auch ein wichtiger Stichpunkt. Also ich habe damals natürlich angefangen, wo ich dann mich mit dem Unternehmen beschäftigt habe, auch mehr und mehr Podcasts zu hören, weil wir waren viel auf der Straße unterwegs, mussten zu Veranstaltungen fahren, haben dann natürlich sämtliche OMR-Podcasts durchgehört, die es gab und auch noch sämtliche anderen, die es gab. Also gefühlt in dem Jahr 2019 sehr viel Podcast auch gehört und natürlich auch sehr viel Inspiration von vielen Kunden rausgezogen. Der eine, der jetzt beim Skifahren oder beim Urlaub in Österreich auf dem Markt ein Produkt gefunden hat und gesagt, cool, Ingwer und Zitrone, schmeckt geil, nimmst du mal 2 Flaschen mit und sagt, ich mache jetzt einen kleinen Test, lad Freunde zum Grillen ein und wenn es der Hälfte schmeckt, dann mache ich das als Business. So. Und da ist jetzt zum Beispiel ein Millionenkonzern draus geworden, oder Konzern noch nicht, aber die haben jetzt gerade eine große Finanzierungsrunde mit Ex-Granini gemacht und ist dann in jedem Supermarkt verfügbar. Und er hat auch einfach gemacht und von ihm habe ich das auch so ein bisschen, weil er den Begriff immer wieder erwähnt hat, Seriengründer, der Mario, das war ein cooler Typ und der mich dann auch so ein bisschen ermutigt hat zu sagen, Felix, mach doch einfach. Was hindert dich daran? So. Und ich so, ja, stimmt eigentlich schon. Und so hat es dann quasi alles begonnen.
Wäre eine gute Schleife zum Schluss zu sagen, was wären denn so 3 Tipps an unsere Hörer, die vielleicht eine gute Idee haben und sagen, ja, traue ich mich das oder mache ich noch ein Unternehmen auf, Seriengründer? Ich habe da schon eins. Was magst du dem mit auf den Weg geben?
Also ich glaube, das Erste und das Wichtigste für mich ist einfach, dass die Person, die das Unternehmen gründet, auch einfach dafür brennt. Also dieses fasziniert sein, begeistert sein, Leute zu begeistern, also das brauchst du in dir. Wenn du das über mehrere Wochen oder Monate einfach auch hast, dann ist das schon mal die optimale Voraussetzung.
Schon mal ein guter Startpunkt.
So, das Zweite ist natürlich, dass man sich parallel oder wenn man so eine Idee hat, schon mal damit beschäftigt, mit Unternehmertum einfach zu gucken, okay, gehe ich mal in eine BNI-Veranstaltung, gehe ich mal auf The Crow zum Beispiel und gucke mir da so ein Event an, unterhalte dich einfach mal mit anderen Unternehmern, Netzwerke. Es schadet nie, sich mit Leuten zu unterhalten, die schon erfolgreich Firmen aufgebaut haben. So, das heißt quasi dieses Netzwerken und einfach die Kontakte aufbauen und einfach zu sagen, okay, es kostet anfangs nichts oder vielleicht die Fahrtkosten, aber ich kann, sag ich mal, mich mit Leuten unterhalten.
Zwei Veranstaltungen sind ja in der Regel umsonst.
Richtig, oder? Es gibt auch kostenlose Veranstaltungen. Einfach mal da so ein bisschen gucken. Wenn du dann sehr feststellst, okay, das taugt mir, ich habe da Bock drauf, ich kann da Leute begeistern, dann würde ich einfach machen, also einfach mal anfangen und einfach mit dem, was du hast, das kann bei dir in der Garage sein, im Zimmer, meinen ersten Tisch habe ich für meinen Papa in der Garage gebaut, so. Funktioniert alles, es ist nicht handwerklich nicht so toll gewesen, ich habe da, also handwerklich gut, aber ich habe halt 40 Stunden dafür gebraucht, andere brauchen dafür 3 oder 4.
Ist egal.
So, aber es hat mir Spaß gemacht und es hat mich so ein bisschen einfach dieses Gefühl von selbst etwas zu schaffen. Und dann auch zu sehen, okay, es gibt Fortschritte. Das fällt dann ein, im Laufe der Zeit fällt es einem dann ein bisschen schwerer, weil man dann natürlich dann so sieht, ah ja, okay, es stagniert vielleicht persönlich so für ihn, aber dann auch mal sich ab und zu mal einfach mal einen externen Rat zu holen. Da ist die Johanna auch sehr supportive und die rufe ich alle paar Monate mal an, du Johanna, das und das ist gerade, sag doch einfach mal, wie würdest du das machen? Oder einfach sich mal so ein paar Leute suchen, die im Prinzip einen da so ein bisschen unterstützen. Man braucht nicht lang sein, einfach mal kurz telefonieren, kurz schildern und dann quasi ein paar Beispiele oder ein paar Erfahrungen abholen und sich dann quasi seinen eigenen Weg machen und ebnen.
Müsste man jetzt den Hörern, die jetzt heute dran sind, Podcast hören, nochmal erklären, wer die Johanna ist, die Johanna Dahm, Dr. Johanna Dahm. Hatten wir jetzt schon in zwei Podcasts. Einmal ging es um, haben wir einen Führungskräfte, einmal einen Fachkräfte oder einen Führungsmangel. War ein netter Podcast. Der war relativ am Anfang der Wegbedarfsserie. Nummer weiß ich jetzt gerade nicht. Und jetzt tatsächlich hier live und in Farbe vor einer Stunde aufgenommen. Auch live übertragen mit der Johanna ein Gespräch über das Thema Entscheidung, Entscheidungsmatrix. Warum sind Entscheidungen so leicht oder schwer? Oder wie kann man sich die leichter machen? Da sind wir auch wieder beim Thema Lebensqualität und Co. Leichter, menschlicher und nachhaltiger sein, Unternehmer sein, machen. Deswegen einfach, oder einfach machen wir die eine Betonung. Einfach machen. Aber einfach machen, das wäre ja die Betonung, wo wir hier drauf Wert gelegt haben, zu sagen, einfach machen, ja. Einfach anfangen. Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass, man trotz aller Management-Lehren oder vielleicht gerade durch das Weglassen dieser Management-Lehren ein erfolgreiches Business aufbauen kann, ohne sich vorher einen Riesenkopf zu machen, sondern einfach machen und aus der Erfahrung raus weiter lernen, weiter entwickeln, weiter besser werden. Und im Prinzip das Unternehmen, wenn ich das richtig verstanden habe, eher so als Persönlichkeitsentwicklungsfeld für dich zu nehmen. Und der Punkt sind gerade Altholztische. Aber das Thema ist eigentlich persönliche Entwicklung.
Persönliche Entwicklung und natürlich auch, sag ich mal, diese Selbstverwirklichung, die man ja auch dabei hat. So ein bisschen einfach sich selber das zu machen, wo man einfach Lust drauf hat. Und ich habe da jetzt mittlerweile tolle Partner gefunden, die mich da auch unterstützen. Also wir haben da ein sehr enges Verhältnis. Wir sind ja zum einen Plattform und Dienstleister, aber zum anderen natürlich auch Mitgestalter in dem Unternehmen oder in den Manufakturen quasi. Ob das jetzt Venori mit den Lampen ist, wo dann Konzepte entstehen, wie man das in der Kunstperformance mit einbinden kann oder ob das jetzt Linity ist, die mit Carbonfasern arbeiten und wo man dann quasi Unternehmen zusammenbringen kann, die dann gegenseitig zu profitieren voneinander. Und das macht mich einfach glücklich dann. Und
in der Strategielehre würde man sagen, Kooperationsstrategie, wie kann man denn gemeinsam kooperieren statt konkurrieren, wie kann man denn Synergien schaffen, die allen dienen? Das fände ich auch zum Thema nachhaltige Wirtschaft einen wichtigen Punkt, dass das einfach ein gewisses anderes Mindset hat. Mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, herzlichen Dank, Felix, für das Interview. Wir verlinken natürlich in den Shownotes den Kontakt zu dir mit E-Mail und Webseite und
Instagram, was auch alle, gibt's auf sämtlichen Kanälen.
Auf sämtlichen Kanälen tolle Tische zu gucken und den Felix in diversen Interviews und Co. Zu hören, zu sehen und sich mal zum einen inspirieren zu lassen über einfach machen und zum anderen die es sich leisten können. So ein Tisch ist schon ziemlich cool.
Absolut.
Und von daher wünsche ich euch Hörern wieder alles Gute. War toll, dass ihr wieder dabei wart und logischerweise gerne Kommentare, gerne Likes und bis die Tage in der nächsten Folge und hab eine gute Zeit. Tschüss.
Absolut. Dankeschön. Wiedersehen.
Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge. Auch in der nächsten Folge begleitet dich dein Best Buddy Ulrich Zimmermann wieder auf dem Weg in deine persönliche unternehmerische Freiheit.
Geh mal auf meine Webseite www.hikeandstrike.com. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis bald. Ciao.
Wegebedarf. Der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.